Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fäbu Rauch, NZZ-Fußballjournalist. Fäbu, hast du den Heimweg gefunden von St. Gallen nach Bern? Wie geht's dir?
Hey Tobi, jetzt habe ich recht Blut geschwitzt, weil ich technische Probleme hatte mit einem Kabel hier, aber auf wundersame Weise, überraschenderweise, konnte ich das lösen. Von dem her geht mir gut. Aus zwei Gründen bin ich recht enttäuscht. Erstens hast du mir verboten, über das Zürcher Stadion zu reden, wo deine Zürcher Bubble nicht mehr hören, dass der letzte Grund scheiße ist. Das dauert mich ein bisschen. Und das Zweite ist, ich habe gehofft, dass das Neymar-Liebli von Al-Hilal schon ankommt, damit du mich hier würdest sehen im Neymar-Liebli, aber leider habe ich nur einen langweiligen schwarzen Pullian, vielleicht angemessen zwar. Wie geht's dir?
Ja, also für alle, die einen Shot trinken während der Podcast-Episode, wenn er Neymar oder letzte Grund ins Maul nimmt, zum Wohl. Mir geht's gut. Ich habe mich ein bisschen erholt von gestern Abend. Ich bin immer noch auch enttäuscht. Nicht über so Kleinigkeiten wie du, aber ich bin grundsätzlich recht enttäuscht. Aber wir werden das jetzt im grossen Stil auseinandernehmen, diskutieren, debattieren. Ich glaube, also ich habe seit dem 3-1 gestern in St. Gallen, zum Zeitpunkt vom 3-1, jenste Nachrichten bekommen, die sich schon sehr freut auf unseren Podcast heute. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen, oder hast du auch noch Feedback zur letzten Episode?
Merci vielmals für den Steilpass. Feedback ja. Vorher hat mir gerade einer geschrieben, er freut sich wie ein kleines Kind auf einen Podcast, wenn das endlich online sei. Man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt einen frühen Nachmittag auf am Montag, also nicht am Montagmorgen.
Nachmittag,
genau. Und das andere natürlich, wir haben ja recht eine peinliche Sache uns geleistet vor einer Woche, also beide. Wobei ich bin ein bisschen peinlicher gewesen. Wir haben ja gesagt, die WM in Südamerika findet in drei Ländern statt, Argentinien, Uruguay und Chile. Und auf dem Chile haben wir umgeritten. Und selbstverständlich ist es Paraguay. Peinlich. Hauptsache Asien, würde jetzt der Andi Möller sagen. Aber ja, darf nicht passieren. Kompetenz ist das Wichtigste in so einem Podcast. Auf der anderen Seite, vielleicht aus Erklärungsansatz, ich habe irgendeinen Text gelesen, wo Santiago ist vorgekommen, also Chile. Ich glaube, die haben sich eine Klage überlegt, der chilenische Fußballverband. Wahrscheinlich haben wir etwas vermischt. Also einmal ich weiß nicht, warum das du auf Chile bist gekommen. Aber ja, tut uns leid, weil unsere Glaubwürdigkeit gelitten hat. Wir geben uns Mühe, dass das nicht mehr passiert.
Also mir tut es vor allem leid für, was der Fäbu da geboten hat. Ich möchte mich da klar distanzieren. Für die, die das noch in Erinnerung haben, ich habe gesagt, Argentinien, Uruguay und das dritte weiss ich nicht mehr. Und dann hast du gesagt, Chile. Mit voller Überzeugung. Also ich distanziere mich da komplett von dieser Inkompetenz. Wir sind natürlich im gleichen Boot. Es darf uns nicht passieren. Und auch danke vielmals an die, die uns sofort darauf aufmerksam gemacht haben. Also es ist keine halbe Stunde gegangen, wo ich die ersten Nachrichten schon bekommen habe. Wenn wir zu dem traurigen Abend gestern weiterfahren, oder hast du noch etwas?
Nein, Randsportarten dürfen wir ja nicht mehr zu fest erwähnen. Einen möchte ich schnell geben, also die Rugby-WM, die ja dich überhaupt nicht interessiert, ist schon sehr spektakulär. Nein. Und das Zweite ist, mir hat einer gesagt, ob wir eigentlich Ski-Alpin als Randsportart bezeichnen, hier in der Schweiz. Ist natürlich ein Randsportart, wo es etwa nur in 3,5 Ländern durchgeführt wird. Hast du da eine andere Meinung zu Ski, oder ist das jetzt völlig nerdig?
Nein, also man darf ja die Arroganz von dir und mir, dass einfach alles außerhalb von Fußball Randsportart ist, nicht zu ernst nehmen. Aber wenn wir dem Motto treu bleiben, ist natürlich alles außer Fußball weiterhin eine Randsportart. Ja.
Sehr gut, ich finde das nicht arrogant, ich finde das realistisch. Aber gehen wir zum Spiel von Schweiz, 3-3 gegen Weißrussland, gestern Abend in St. Gallen. Gefällt dir eigentlich St. Gallen? Ist das besser als Sion? Ja, vielleicht können wir da ein bisschen säuferlich einsteigen ins Thema.
Hey, ich bin ein grosser Fan von St. Gallen. Ich finde das Stadion super. Die Fans sind auch ganz okay, stimmungsmässig. Ist halt schon immer noch ein Nazi-Spiel, aber ist gut. Bratwurst ist sensationell. Auch die Kaffeemaschine ist deutlich besser im Medienbereich als in vielen anderen Stadien, wo sonst Schweizer Nazi spielt. Und die Parkplatzsituation ist auch viel besser. Also Ich bin grosser Fan von Schweizer Nazi-Spielen im Kibunpark. Muss ich da einfach mal feststellen. Und du?
Ich bin immer Fan von St. Gallen, aus all den Gründen, die du genannt hast. Vor allem Bratwurst, mit Senf natürlich, bestellen sie jedes Mal, für die Leute ein bisschen zu verärgern in St. Gallen. Da gibt es eine legendäre Geschichte.
Kann man das? Ich habe mich gar nicht getraut.
Mal, ist ein Running Gag mittlerweile, den ich mir jedes Mal gebe. Der entsetzte Blick von diesen Leuten hinter den Theken ist köstlich. Ich war mal dabei gewesen, wo ein Berner Radioreporter eine Reportage gemacht hat. Das war noch im Espenmoos gewesen. Wunderbares Stadion, wo er wirklich stehen hat, überall her ist und das aufgenommen hat, die Reaktionen. Grossartig. Also, musst du mal machen. Das ist, glaube ich, wirklich eine Beleidigung für die Ostschweizer. Und ich finde auch das Stadion super. Ich finde übrigens auch die Leute. Es hat der ein oder andere Vorfall gegeben im Länderspiel, wo Basler-Spieler ausgepfiffen wurden. Ist auch länger her. Aber eigentlich ist ja, sie sind sehr dankbar, sie sind sehr euphorisch, sie sind wirklich Schweiz-Fans. Sie haben ja gestern nicht gross durchgetragen, was ja wirklich ein Trauerspiel war gegen Schluss vom Spiel. Also ich finde auch, mittelgrosse Länderspiele jederzeit in St. Gallen. Sicher ändert als im letzten Grund, du willst ja deine Leute, die Schotz trinken, auch noch ein bisschen unterhalten, oder?
Vielleicht einfach nicht zu viele Shots, weil dann irgendwann in der 30. Minute haben wir sie verloren. Aber wir müssen vielleicht, ich weiss nicht, meinst du, all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben das Spiel gestern gesehen oder müssen wir schnell erzählen, dass eigentlich die Schweiz dominiert hat, relativ ideenlos, kreativ, nicht, also frei von Kreativität im Offensivbereich, aber man hat dominiert. Jadon Sancari hat das 1-0 wunderbar geschossen. Dann ist mit Halbzeit und nachher ist es eigentlich nur noch bergab. Also man hat eigentlich den Nazi können zuschauen, wie es noch weniger Kreativität gehabt haben im Offensivfußball, wie es noch langsamer gespielt haben. Und dann hat es irgendwann 3 Konter gegeben, 3 Goal. Es ist plötzlich 3-1 gestanden und ich habe gemeint, ich bin komplett im falschen Film. Man hat dann noch, gewisse Spieler sind an der Ehe gepackt worden und man hat noch das 3-3 rausgeholt. Man hätte sogar fast noch das 4-3 können machen können. Und Jadon sein zweiter Schlenzer dort auch noch nicht auf der Linie abgewehrt worden wäre. Aber ja, schlussendlich 3-3. Man ist nicht mehr Erster in dieser Gruppe. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir müssen ein bisschen strukturiert vorgehen, habe ich das Gefühl. Es ist sehr ein grosses Thema. Ich habe wirklich das Gefühl, die Volksseele ist hässig heute.
Es ist ein guter Plan, dass wir strukturiert vorgehen. Ich schlage vor, dass wir zuerst noch im Spiel bleiben, dann ein bisschen über die einzelnen Mannschaftsteile reden, uns vorantasten zum Trainer Jakin und irgendwann ist beim Captain Xhaka landen. Ist das ein Plan?
Das klingt sehr vernünftig, ja.
Ja, wie du sagst, es ist eigentlich etwas passiert, was völlig unmöglich war. Also nicht nur, weil sie das Hinspiel 5-0 gewonnen haben, auswärts, auch wenn das Spiel in Serbien war, war es ein Auswärtsspiel. Nicht nur, weil Weißrussland, ich habe geschrieben, die haben keinesfalls Superleague-Niveau. Muss man nur Clubs anschauen, wo die Spieler spielen. Nicht nur wegen dem, sondern auch, wo einfach die Schweiz so klar ein Favorit ist, so viel besser ist. Darf das niemals passieren und es hat ja wahrscheinlich niemand darauf gewettet zur Pause, dass so etwas passiert. Das war wirklich nicht vorstellbar gewesen. Wir haben uns alle auf ein sicheres 2-3-4-0 eingestellt, dass die dann schon irgendwann müde werden. Und ich muss sagen, das 1-1 war wunderschön rausgespielt gewesen. Ich habe einen Kollegen, der neben mir ist, noch vor dem Goal gesagt, der Steilpass kommt ja dort, war ein Riesenangriff. Die Schweiz verteidigt natürlich unfassbar schlecht. Beim 2-1, vor dem 2-1 verliert der Granit den Ball, es gibt einen Eckball, die Tuanik dort hat überhaupt nicht gestimmt, man kann darüber reden, ob es haltbar ist. Ja, und das 3-1 ist schlichtweg Slapstick, also das passiert bei uns im Firmenfußball nicht, das muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, dass ich uns nicht schlecht mache, aber einen langen Ball vom Linksverteidiger überall über die hochdekorierte Innenverteidigung von Schweiz zu. Und der Stürmer, Antilewski, keine Ahnung, ich weiss den Namen nicht mehr, er hat so viel Zeit gehabt, wie wir nicht mal im Training haben. Ja, die meine, er hat sich gut aussuchen, wie er das Goal machen will. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, so etwas mitzuerleben. Hätte ich niemals gedacht von Schweizer Nationalmannschaft. Wie du richtig sagst, immerhin eine Reaktion. Auf das Mal sind die Verzweiflungsbälle, die in den Strafraum geschlagen wurden, sind irgendwie von den Füßen gefallen oder von den Kopf. Der Scheck macht noch fast 4-3. Hat vieles überstrahlt, vieles überdünnt, was wirklich ungenügend war. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, ohne dass ich die Schweiz in Schutz nehmen wollte, ich bin auch erschüttert. Es ist auch sehr viel gegen sie gelaufen, muss man natürlich auch sagen. Es war immer wieder ein Bein oder ein Kopf oder eine Brust dazwischen auf der Linie. Aber ja, so ist Fußball und es war ein beschämender Auftritt gewesen.
Ja, also der Schiedsrichter war auch wirklich zeitweise hundsmiserabel gewesen. Aber das ist doch alles keine Entschuldigung. Es ist die Welt Nummer 105. Also ich glaube, du hättest mit der dritten Garde der Nazi eigentlich spielen müssen und gleich gewinnen. Ich bin selten baff oder sprachlos, aber also nach dem 2-1, nach dem 3-1, ich habe wirklich nicht mehr gewusst, was da passiert ist. Es ist dann auch wirklich einfach jeder rein. Von der Belarus, sagen wir Belarus?
Von der Weißrussen.
Der Salzgeber hat gestern Belarussen gesagt.
Gut.
Und ich weiss nicht, ich bin ja dann noch in die Mixzone gegangen. Cerdan, Granit und Cedric Eaton sind gekommen. Ich würde ja sonst mal einen Teil vorspielen vom Cerdan, wie er das so gesehen hat. Ist das in Ordnung?
Jawohl.
Einen Schritt nach vorne machen können. Haben wir nicht gemacht und nicht geschafft. So bin ich sehr enttäuscht und ein bisschen auch wütend, weil es kann nicht sein gegen solche Mannschaften, bei allem Respekt, dass die nachher noch nach einem 1-0 noch 3-1 führen. Das ist unakzeptabel und da müssen wir alle uns steigern.
Das mit dem Weckruf ist ja nicht das erste Mal. Wo liegt da dahin begraben?
Schwierig zu sagen nach einem Spiel. Wenn wir ganz genau anschauen und analysieren zusammen und dann hoffe ich, dass wir die richtige wieder gute Leistung können bringen und dementsprechend auch richtig in die Spiele hineingehen. Vor allem auch, dass wir die So-Match dann auch gewinnt, oder? Weil das ist klar, wir sind der klare Favorit. Da musst du umgehen und wenn ein Top-Team will sein oder immer sagen, Top-Top-Team, wir sind Top-Team, dann so Leistungen, musst du immer Leistungen abprüfen, egal wo du spielst.
Also mehrere spannende Sachen. Es ist ein bisschen traurig, weil ich jetzt all die Nazi-Spiele bis jetzt von der EM-Kampagne miterlebt habe. Und es ist nach dem 2-1-Sieg in Andorra, nach dem 2-2 Rumänien, wo ja sehr spät noch der Ausgleich gekommen ist, nach dem 2-2 Kosovo, und jetzt nach dem 3-3 Belarus startet Cerdan jedes Mal von uns Medienschaften und sagt, es müssen Weckruf sein, wir müssen es ganz genau analysieren und wir müssen sich ganz deutlich steigern fürs nächste Mal. Und es passiert jedes Mal verdammt nochmal das Gleiche.
Ich frage mich manchmal, was die Spieler sollen sagen. Oder, du hast recht, das ist wirklich...
Es ist ja kein Vorwurf an ihn.
Nein, klar.
Vorwurf an ihn, aber.
Klar, es ist... Weißt du, was mich am meisten erschreckt eigentlich? Also ich habe gestern mit einem Journalist diskutiert, der auch Ewigkeiten dabei ist. Ich weiß nicht, wenn ich das erste Länderspiel geschrieben habe. Ich bin sehr jung gewesen, würde jetzt sagen 1997. Gar nicht zuerst mal schreiben. Also ewig her. Und ich habe das so etwas noch nie erlebt. So einen Zusammenbruch gegen so einen schlechten Gegner. Natürlich hat es mal ein 6-1 gegeben gegen Portugal. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber es ist unverständlich, unvorstellbar. Nicht mal die Heimniederlage gegen Luxemburg. Ich sage jetzt 2011, bin ich nicht sicher. Im letzten Grund übrigens, das mal einfach sachlich erwähnt, ist auch mal annähernd vergleichbar. Es ist wirklich unglaublich gewesen. Und was mich am meisten irritiert, ist, dass sie sowohl gegen Rumänien, als auch in Kosovo, als auch jetzt gegen Weißrussland eigentlich geführt haben. Und das darf doch einer Mannschaft wie in der Schweiz nie passieren. Wir haben alles ermauert, das 0-0 vom Aussenseiter mit Käse und Brot und allem Glück der Welt. Dampi, das kann passieren. Aber wenn du führst, also das ist unglaublich unsouverän und einer Mannschaft wie in der Schweiz schlichtweg nicht würdig. Und ich hätte das niemals für möglich gehalten.
Ich finde auch noch spannend, dass der Cerdan sagt, wenn man die Favoriten, also man sehe ganz grosse Favoriten in diesen Spielen und man müsse dann mit dem auch umgehen können und die Rollen auch irgendwie erfüllen und nicht immer nur davon reden, dass man das Top-Team sieht und man müsse auch die Leistung entsprechend zeigen. Das blickt ja schon auch ein bisschen rein, dass vielleicht die Einstellung nicht so ist gegen die Teams, wie sie müsste sein.
Ja, immer Mühe, wenn es um Einstellung geht, um Arroganz. Es ist natürlich populär und einfach zu sagen, dass sie sind überheblich. Die haben sich 2 Freitage genommen, sie sind lieber irgendwo zur Familie gegangen. Es hat, glaube ich, auch logistische Gründe gegeben, dass sie im Ende die Einstellung frei gegeben. Ich sehe den Punkt, dass man das kritisieren kann. Ich habe vor einer Woche gesagt, ich verstehe das nicht, aber ich glaube nicht, dass das mit Arroganz jetzt zu tun hat. Ich glaube, da ist grundlegend etwas schief in dieser Mannschaft, schon seit längerer Zeit, haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Und das führt dann zu so Leistungen, oder? Sie sind einfach nicht eine Mannschaft. Jeder wurscht ein bisschen für sich. Es ist keine Kompaktheit. Es braucht einen Geniestreich vom Shaqiri. Sage ich es mal so wie hier, der zum 1-0 führt. Der übrigens auch sehr glücklich war, wie der Ball zu ihm kommt, nach 2 Foulpass vom Xhaka. Aber egal, er zwirbelt ihn rein, wie es noch mehr kann aus Schweizer Fußball. Aber ja, das muss eigentlich schon länger. Der Match war eigentlich tot gewesen und dann musst du einfach heimtun als Konter gehen oder irgendwie mit Weissross auftun. Es passiert nicht. Ob es arrogant ist, glaube ich nicht. Was hat es mit Arroganz zu tun, wenn... Ja, man kann es natürlich so erklären, wenn man will. Ich wehre mich einfach dagegen. Sie sind einfach vielleicht nicht mehr so gut, wie wir das Gefühl haben. Sie müssen immer noch genug gut sein, locker genug gut sein, für Weissrussland zu schlagen. Aber vielleicht haben ja recht viele Spieler gefällt. Auch das darf keine Ausrede sein, aber 5 potenzielle Stammspieler haben gefällt. Auch das darf keine Ausrede sein, aber vielleicht ist die Mannschaft nicht ganz so gut, wie sie immer sagt, wie sie uns auch zu hoffen gemacht hat, wo sie grosse Leistungen zeigt hat, ein grosses Turnier. Möglicherweise sind die Zeiten vorbei. Ich hoffe es nicht. Ich traue dieser Mannschaft viel zu, immer noch. In Konstellation mit Trainer, der vielleicht nicht ganz unumstritten ist bei vielen Spielern, führt das dazu, dass im Moment einiges im Argen liegt. Und vielleicht konkret gefragt, hast du jetzt Angst sogar, dass die Schweiz DM nicht wird erreichen?
Also grundsätzlich ist es ja glaube ich möglich, als Dritte noch über Playoffs auch reinzukommen, oder?
Mhm.
Aber ich habe gestern schon auf der Rückfahrt von St. Gallen ein paar Mal in meinem Kopf so ein Szenario abgespielt, gegen Israel, vielleicht das Israel-Spiel wirkt für mich aktuell sehr unrealistisch aufgrund von der Situation vor Ort. Das heisst, es könnte sein, dass einfach alle Spiele gestrichen werden. Dann hat Israel nochmal, hat die Schweizer Nazi nochmal 3 Punkte weniger auf dem Konto. Gegen Kosovo wird man ja wahrscheinlich aus emotionalen Gründen wieder nicht gewinnen, weil man es einfach nicht schafft. Und dann ist die ganze Medienwelt in der Schweiz wieder so auf dieser Nation rumprügeln für das entscheidende Spiel, dass es nicht wieder vielleicht einen Sieg gibt oder auch wenn nicht. Aber die werden es wahrscheinlich schaffen, oder? Die werden es wahrscheinlich in einer Form sicher schaffen. Die Frage ist einfach, was in diesem Team los ist. Weil es, oder dass es jetzt in jedem Zusammenzug so ein Spiel gegeben hat, ist kein Zufall mehr. Es ist kein Zufall mehr. Und da ist irgendwo der Hund begraben. Und möchte aber noch schnell, wenn ich da schon mal Stimmen vorbereitet habe, ich habe gerade Chaka gefragt, ob er sich Sorgen gemacht um die EM-Quali. Machst du dir Sorgen um die Quali jetzt?
Nein, ich glaube, was heißt Sorgen? Ich glaube, Jadon hat es, glaube ich, richtig gesagt. Wir müssen die Sachen analysieren, wir müssen offen und direkt miteinander reden, müssen auch Kritik einander geben und auch akzeptieren und das Spiel analysieren, weil das jetzt leider nicht das erste Mal ist, wo wir, sagen wir mal, die letzten paar Minuten oder die letzten 15, 20 Minuten nicht hoch konzentriert sind. Aber Angst, ich glaube, das ist das falsche Wort momentan.
Es ist wieder so, dass man am Schluss nicht konzentriert ist in der Schlussphase. Und er spricht von, man müsse offen miteinander reden, Kritik austeilen und auch akzeptieren. Das heisst doch auch, bin ich wieder zu fest am Interpretieren, aber es heisst doch auch, dass so ruhig wie er gestern war und wirklich gar nicht emotional, sehr sachlich das Spiel analysiert, aber da irgendetwas stimmt nicht.
Ja, wir wollen eine Struktur haben im Podcast und gleichzeitig müssen wir ab und zu hin und her switchen. Und dann landen wir früher oder später wahrscheinlich bei diesem Konflikt Granit gegen Murat oder umgekehrt oder die zwei zusammen. Und was sich sicher abfärbt auf die Mannschaft. Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas nicht mehr stimmt. Da ist vieles nicht aufgeschaffen worden. Denk noch einmal dran, Mixzone, Doha, 1-6, was da alles passiert ist, was da alles ist gesagt worden, Stichwort Seferovic, da müssen sie den Trainer fragen und so weiter. Du bist noch näher dran.
Willst du einen Hahn?
Willst du einen Hahn, genau. und das ist ja einfach ein bisschen abbügelt worden vom Verband schlussendlich. Ja, die Portugiesen waren halb fit, wir sind krank, ich habe es gerne nie richtig ausdiskutiert. Man ist super gestartet, 5-0 auf Weißrussland, 3-0 Israel. Und ja, niemand hat gedacht, dass da irgendetwas passiert. Und im Übrigen, wenn die Israel Resultat würde streichen, wäre ja nur noch die Schweizer und die Rumänen da. Also ich glaube auch, dass sie es schaffen. Es ist wirklich 100%ig, bin ich sogar sicher, dass sie es schaffen. Noch längt ja auch ein Sieg jetzt in wo auch immer gegen Israel und du bist fast sicher qualifiziert. Das kann nicht der Anspruch sein. Es geht hier wirklich um viel mehr als um ein einzelnes Resultat oder um. Da geht es darum, will man so in dieser Konstellation weiter vorwerken, will man so die EM, wo ja früher oder später wieder ein Konflikt entsteht. Und das sind jetzt Fragen, die man sich stellen muss, die sich auch der Verband stellen muss, die wir sicher jetzt diskutieren. Wenn wir aber gleich noch schnell beim Team bleiben und schnell so ein bisschen, ich habe vorhin gesagt, vielleicht sind sie nicht mehr so gut. Was sagst du dazu? Weißt du, was ich damit sagen will?
Nein, also ich bin wirklich, ich bin komplett nicht deiner Meinung. Ich finde, also wir haben einen absolut, also wir sehen den besten gar nicht Xhaka aller Zeiten. Der Geschichte. Entschuldigung. Wir sehen einen Xherdan, wo eigentlich immer noch seine Genie-Momente hat. Wir haben einen Fabian Schär, einen Manuel Akanji, Stammspieler in der besten Liga von dieser Welt. Wir haben einen Eiten, der eigentlich ein sehr formstarker Stürmer ist aktuell. Wir haben einen Doi, Remo Freuler, wo wirklich bei Bologna in der Serie A nicht schlecht spielt. Also, weißt du, vielleicht sind gewisse Sachen früher mal besser gewesen, oder? Wo vielleicht dann noch ein Wallon Berami gespielt hat oder ein Stefan Lichtsteiner oder auf einzelnen Positionen. Aber als Team musst du immer noch, egal wie ob jetzt schlechter oder besser, das Team ist immer noch genug gut, dass eigentlich 10 Spiele, 10 Siege das Ziel muss sein in dieser Gruppe.
Stimmt, bin ich hundertprozentig bei dir. Mir geht es um etwas anderes. Die Mannschaft hat durch ihre Erfolge, durch ihre Sprüche, vor allem der Granit, ja extrem hohe Erwartungen geschürt. Zu Recht auch. Sie sind immer in Achtelfinale gekommen, seit 2014, ein grosses Turnier, einmal sogar im Viertelfinale. Aber wenn du die Kaderliste anschaust, und ich habe in den letzten Tagen ein paar Matches geschaut, Frankreich, Holland, das hat ja zum Teil recht coole Gruppen, ein recht cooles Spiel, Österreich, Belgien. Wenn du jetzt das Kader anschaust von Schweiz, zumal jetzt eben die Schweiz kann sich nicht leisten, auf Spieler wie der Widmer zu verzichten. Hinter rechts spielt dann Inter Lotomba wirklich sehr schlecht. Du hast Okafor, Embolo, die zwei besten Stürmer wahrscheinlich, die fehlen. Es muss gleich länger gegen Weißrussland, haben wir vorher diskutiert, aber wir sind in der Breite nicht so gut in der Schweiz wie andere Länder. Wenn du jetzt das Kader anschaust, sag mir wirklich im Vergleich zu, nennen wir England, Frankreich und Portugal im Moment aus den drei besten Teams, vielleicht Spanien noch, wer von Schweizer Not, bevor du es beantwortest, möchte ich dir noch etwas sagen, wer dort Stammspieler. Das Team hat sich immer damit ausgezeichnet, dass sie solidarisch sind, dass sie ein Team sind, eine Einheit, dass sie vielleicht der individuelle Nachteil, den man logischerweise hat, aus kleines Land, ausgleicht mit sehr einer guten taktischen Leistung. Im Moment ist das alles wie weg. Das siehst du gegen die kleinen Teams. Vielleicht wäre es jetzt gegen Frankreich anders, wenn sie nächstes Match gegen Frankreich hätten. Aber sag mir ganz ehrlich, wer spielt Frankreich? Wer spielt Portugal? Wer spielt England von dieser Mannschaft im Nationalteam?
Also die Startelf von England können es da Kanji schaffen. Ja, bei den anderen zwei, ja, es kommt ein bisschen auf Konstellation drauf an, aber also Granit und Granit, Xhaka und Manuel Akanji sind sicher die einzigen, wo dort eine Chance hätten.
Voilà, und das gehört doch auch zur Realität.
Ja, aber ich meine, also Gregor Kobel hat vielleicht auch eine Chance, sicher bei den Engländern.
Sehr gut, das stimmt. Aber du weißt, auf was ich raus will, oder?
Ja. Aber mit denen müssen wir uns ja schon nicht. Also es ist ja nicht so, als sind wir dann einmal in die Duell gegen Brasilien und Frankreich und weiss ich was gegangen und haben gefunden, wir sind in der Schweiz und wir hauen die jetzt weg. Also wenn man da irgendwie ein Unentschieden holen, ist das eine Blamage. Das ist ja nicht so. Sondern das Ziel ist ja einfach immer, dass wir die Teams so schlechter sind als wir oder gleich gut, dass wir die schlagen müssen. Und das schaffen wir aktuell nicht. Momentan schaffen wir irgendwelche Top-Leistungen gegen dann so Brasilien und Frankreich und Spanien und so Zeug, wo es dann aber am Schluss dann vielleicht auch wegen ganz kleinen Sachen nicht zwingend langt. Und gegen so Rumänien und Kosovo und so tun wir uns unglaublich schwer. Wenn wir das Spiel selber machen, obwohl dann der Dosenöffner kommt, obwohl der Gegner mega tief hinein steht, passiert es dann irgendwann, dass es zu Unkonzentriertheiten kommt, dass man sicher ist. Der Belarus-Trainer hat auf Anfrage von uns, ob er die Spielentwicklung irgendwie gesehen hat, nach der absolut dominanten ersten Halbzeit, irgendwie 80-20% Ballbesitz, hat er gesagt, er hätte in der Halbzeit seinem Team gesagt, dass sie ganz sicher so Chancen werden haben, weil sie werden irgendwann unkonzentriert werden und sie werden so Chancen zulassen. Und wenn das der Trainer von Belarus weiss, wieso weiss denn das unser Team nicht? Dass es jetzt schon zum vierten Mal passiert, dass man unkonzentriert wird. Ich weiss jetzt nicht, eben arrogant, Einstellung, müde, ich weiss es nicht, aber dass man dann halt anstatt einfach ein Spiel clever 1-0 abspielt, und dann vielleicht am Schluss noch ein Konter setzt, weil der Gegner dann irgendwann muss aufmachen, um noch einen Punkt zu holen, dass man einfach so mit Gewalt auf das 2 und das 3-0 und dann das 1-1 mit dem, also wirklich alle voraus und gar keine Verteidiger mehr bei Gegenstössen und so. Ich find's völlig wild, aber ich möchte zuerst mal mit dir noch anfangen. Also Goalie-Position hat es gestern eine Frage gegeben an der Pressekonferenz. Der Jan Sommer könne ja nicht mehr die unumstrittene Nummer 1 sein nach dem Spiel.
Ja, ist sicher nicht die grösste Baustelle, die Goalie-Position, finde ich. Der Gregor Kobel kann mit sehr viel Recht sagen, dass er der bessere Goalie ist. In den letzten 2 Jahren war er sicher im Club. Jan Sommer hat sich wiederum nicht viel zu Schulden gekommen. Natürlich hat er gegen Portugal auch nicht besonders gut ausgesehen. Jetzt finde ich auch, der Kopfball nach dem Eckball, den muss er haben, wenn er einen Zwischenschritt macht. Kommt aber auch sehr frei zum Kopfball, der weissrussische Spieler. Sorry, wenn ich Weissruss sage, wir schreiben Weissrussland in NZZ. Darum bin ich auf dem sprachlichen Niveau. Du sagst, Ender Belarus. Klar könntest du argumentieren, und der Kobel trägt glaub, fast durch, dass er nicht spielt. Er ist so ehrgeizig, dass der Punkt sehe ich. Aber ich werde jetzt diese Baustelle nicht auch noch auftun für die Schweizer Nats. Ich werde jetzt den Sommer auf die Bank tusten, auch wenn er anständig ist und ruhig und so, ist natürlich auch nicht ideal. Oder würdest du jetzt das machen, quasi für die Mannschaft ein bisschen aufzuwecken? Stichwort Wecker auf.
Also irgendwie muss die Hierarchie so hergestellt werden, dass das Team wieder funktioniert in dieser Hierarchie. Oder dann braucht es vielleicht dann wirklich ein bisschen mehr als Weckruf. Und es tut mir bei aller Liebe leid. Ich weiss im Fall nicht, ob der Gregor Kobel gestern 3 Goal geschossen bekommen hat. Wenn der im Goal steht gegen Rumänien, was hat er 2 oder 3 Schüsse auf sein Goal gehabt? 2 sind drin gewesen. Mhm. Gegen Kosovo sind es ja auch nicht mehr als 2, 3 gewesen. 2 sind drin gewesen. Es kann doch nicht sein, dass wir klar, Nationalheldenstatus, alle lieben den Journeys, weiss ich. Also weißt du, auch da, gib dir das mal. Wir sind am Freitag nicht an dem Interview-Termin mit dem Jan Sommer. Mehrere Journalisten nehmen Zeug mit zum Unterschreiben lassen und Fotos machen mit Kind von ihnen und so. Das ist doch einfach, also klar wird der Sommer jetzt Nummer 1 bleiben. Es hat ja offensichtlich keine kritische Journalist, wo das hinterfragen. Aber es kann doch nicht sein, dass jeder Schuss aufs Nazi-Goal mittlerweile ein Goal ist, wenn der Jan Sommer dort drin steht.
Ja, ist dich gut vorbereitet. Es hat mich auch irritiert, dass als Journalist, du kennst meine Meinung dazu, Autogramm holen, Anker um, was für das Götti-King ist, offenbar auch passiert. Ich weiss nicht, ob es mich oder nicht mich, wenn jetzt mein Sohn mich würde fragen. Nein, wahrscheinlich mich ist es nicht, weil ich es unprofessionell finde. Aber das sind Details, Tobi, das sind Details. Das andere ist interessanter, jeder Schuss ein Goal, oder? Wenn er bei Bayern das 2-1 bekommt gestern, der schreibt Bild, und zwar in relativ grossen Buchstaben, die berühmten fehlenden Zentimeter, oder? Unfair, boulevardesque, aber Fakt. Das wird diskutiert. Er hat jetzt vielleicht das Glück, dass die Krise bei der Schweiz oder die Unruhe so tief ist, dass man sich nicht mit so Details beschäftigt. Aber ja, wenn wir darüber reden, gebe ich recht, vielleicht könnte man den Goalie wechseln, aber wenn jetzt Murat Yakin wäre oder der Nationaltrainer sowieso, wie gesagt, ich weiss nicht, ob ich diese Baustelle auch noch auftun würde. Dann muss der Sommer auch zurücktreten, oder wenn er jetzt degradiert wird. Vor der EM in dem Land, wo er, keine Ahnung, 12 Jahre, 10 Jahre gespielt hat, fände ich mutig, aber ich finde es einen Ansatz, einen spannenden von dir, dass man über das diskutieren kann.
Abwehr. Ich meine, also von Murat Yakin über gar nicht Xhaka bis Jerdan Shaqiri haben alle das Abwehrverhalten in der Schlussphase kritisiert. Gerade beim 2-1 ist das definitiv nicht mehr passieren. Ich weiß nicht, was der Richie Rodriguez, was mit dem passiert ist während dem Spiel. Der ist ja eigentlich in den letzten Spielen ja noch einer von den solidesten gewesen dort hinten. Aber also, was ist mit dem Manuel Akanji plötzlich los? Hat der defensive Laden nicht mehr im Griff nach einer Stunde?
Ja, ein bisschen der Eindruck, und da gibt es ja auch viele Geschichten, der Akanji muss nicht so mit dem Schär spielen. Ich glaube, das ist nicht mal unbedingt gegen Schär. Die passen einfach irgendwie nicht zusammen. Wir haben einen Artikel von unserem England-Korrespondenten und der ist völlig irritiert. Der lebt in London und sagt, Schär, Weltklasse-Verteidiger, PSG 4-1 vorgeputzt, Woche für Woche überragend in der Premier League, Akanji, Weltklasse-Verteidiger. Er hat sogar sinngemäß gesagt, sag mir, das beste Sinnenverteidiger du auf dieser Welt, national gesehen, ist natürlich leicht übertrieben. Aber voilà, der ist begeistert, rein von der Premier League auf die Seite und fragt sich, wieso spielen die nicht mehr zusammen, wieso funktioniert das nicht, das ist ja sensationell, was die da haben. Die Engländer würden sich freuen, so ein Duo zu haben. Aber mal für mal, wo sie zusammen spielen, vor allem Schär, unglaubliche Aussetzer. Und vielleicht ist es ein bisschen so, der Akanji ist dann am stärksten, wenn er sich auf seine Aufgabe konzentrieren kann. Bei Manchester City ist er nicht der Star. Er hat dort Ruben Dias, definitiv der beste Innenverteidiger der Welt oder einer der drei besten. Er ist dort nicht der Abwehrchef. Dort kann er sich wirklich auf das konzentrieren, was er kann. Er ist bissig, zuverlässig, aggressiv, spielt eine solide Wahl. Der Schär ist mehr der Gestalter, oder? Gibt super schöne Pässe, will das Spiel eröffnen, ist so ein bisschen Mats Hummels-mässig, sage ich mal. Und der Akanji spielt in kleiner Schweiz lieber neben ihm wie im Elvedi, so weit gar nicht mit meiner Behauptung, der einfach seinen Job verrichtet. Da ist nicht der Elvedi der Akanji, und er ist der Ruben Dias in Nats. So ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Die zwei passen irgendwie nicht zusammen. Rodriguez unerklärlich, bin ich bei dir, dass er solche Fehler macht. Aber vielleicht, um es abzukürzen, und rechts hat, so wie ich den Murat Yakin verstehe, findet er eh nur den Silvan Widmer oder Ricardo Rodriguez fähig, Außenverteidiger im Nationalteam. Das hat er mehrmals durch die Blumen erkennen, hat das so nominiert für die WM. Vielleicht hat er ja sogar recht, auf allerhöchstem europäischem Niveau ist das so. Warum denn nicht irgendeinmal mal wieder versuchen, Schär, Akanji, Elvedi, das muss doch irgendwie möglich sein, eine Dreierkette. Und dann kannst du nämlich auf der Halbposition, links und rechts, hast du ein bisschen mehr Möglichkeiten. Hast du immer noch Widmer Rodriguez, was defensiv muss sein. Kannst du vielleicht einen Vargas bringen mal, also wenn er dabei ist. Vielleicht gibt dir das ein bisschen mehr Möglichkeiten. Klar sind wir nicht sehr im Detail, aber eben, was meinst du zu meiner Theorie, dass das Schär, Akanji vor allem vielleicht auch nicht funktioniert, wo die Rollenverteilung nicht ganz so klar ist?
Ich habe im Fall das Gefühl, weißt, wenn du dieses Spiel ja siehst, du hast nie so einen Moment, wo die zwei sich komplett gegenseitig abklatschen und das Gefühl hast, die sind jetzt zusammen dort gegen die ganze Welt am Aufräumen. Irgendetwas, ich bin absolut bei dir. Das muss ja auch nicht sein. Vielleicht sind die eine Charaktere für das oder so. Vielleicht freuen die sich im Inneren oder supporten sich im Inneren und man sieht es nicht von der Tribüne aus. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, irgendwo funktioniert das leider einfach nicht. Und ich weiss nicht, ob man das könnte anbringen als Trainer. Ich weiss nicht, ob man das als Spieler irgendwie mal müsste besprechen. Ob da irgendwie die Fronten zu verhärtet sind. Ob da vielleicht auch, ich weiss auch nicht, beide halt einfach das Gefühl haben, sie sagen super. Oder vielleicht dort auch das eigene Ego ein bisschen im Weg ist. Ich weiss das wirklich nicht. Und zu deiner Frage, wieso nicht wegen drei Innenverteidiger. Also wir haben es ja wieder mal versucht gegen Andorra. Ist jetzt auch nicht das überlegendste Spiel gewesen, aber man hat 3-0 gewonnen, kein Gegengoal. Das hat man sonst nur also seit dem März nie mehr geschafft.
Ja, ist natürlich Andorra, aber ja. Ja, ist es so.
Ja, aber also weißt du, auch da wieder, oder? Etwas gegen kleine Gegner funktioniert endlich etwas. Du hast nach dem Spiel hast du Granit, du hast den Manu Akanji, wo alle finden, dass die Formation finden wir eigentlich noch cool. Ich glaube, der Manu spielt ja auch immer wieder mal bei Manchester City. Ja, aber dann macht man dann halt wieder etwas anderes. Man nimmt den Lotomba als Rechtsverteidiger, wo irgendwie einfach noch nie auch funktioniert hat in der Nazi. Ja, jetzt kommt man wieder 3 Goal über. Es ist einfach irgendwie.
Wärst du aus Fabian Schär und aus Jordan Lotomba, um jetzt mal die zwei zu nennen, glücklicher Nationalspieler, wenn du die letzten Monate oder die Zeit unter Murat Yakin anschaust? Weißt du, ist auch da schon lang. Ist nicht ganz so wichtig, was der Trainer von mir haltet, aber wenn du das Vertrauen nicht spürst oder immer wieder das Gefühl hast, der Trainer setzt eigentlich gar nicht auf mich. Der Schär hat ja letzte Woche ein bisschen darüber geredet, was das für ihn bedeutet, dass er sich nicht ganz wohl verstanden fühlt im Nationalteam. Das könnte auch ein Grund spielen. Das muss nicht heißen, dass er nicht dermassen krasse Stellungsfehler macht. Aber vielleicht fühlst du dich halt einfach schon sicher, wenn du weißt, ich kann mir auch mal einen Fehler erlauben und der Trainer schießt mich gleich nicht aus der Mannschaft, oder?
Der Fabian Schär ist einer der wenigen Nationalspieler, den ich nicht mal ansatzweise durchschauen kann. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Kerl ist. Wie der tickt. Wenn man die Interviews gesehen hat, der hat ja eigentlich nur am Boden geschaut und so ein bisschen vor sich hin gemurmelt. Keine schlechte Antwort, aber es ist auch nicht so die breite Brust, wo man jetzt könnte von einem Fabian Schär von Newcastle, der gerade eine riesen Traumkiste in der Champions League gemacht hat, irgendwie könnte erwarten. Vielleicht ist er auch nicht der Typ dazu. Ich kenne ihn halt zu wenig lang, ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Aber also, es ist ja dann irgendwann im Lauf vom Mediapoint mit dem Fabian Schär das Thema aufgekommen, dass er nicht mehr im Mannschaftsrat ist. Und er ist nicht mehr im Mannschaftsrat, seit Murat Yakin den Kader übernommen hat. Und also da scheint schon nicht nur Freude und Verständnis umzuziehen. Aber ja, also der Scher spielt super im Club und in der Nazi. Mir fehlt aber, glaube ich, auch wirklich ein bisschen die Selbstkritik, weil er hat wirklich ein paar Spiele gehabt, wo einfach nicht gehen. Auf dem Niveau, mit dem Anspruch, den er müsste haben, mit den Leistungen, wo er in die Schweiz kommt von der Premier League.
Ja, du hast vorhin das Andorra-Spiel erwähnt und das finde ich sehr interessant, wenn wir jetzt zum Mittelfeld gehen. Ich finde, man darf nicht zu kleinlich werden und nicht zu nerdig und man kann alles kritisieren als Journalist oder als Fan, was der Trainer macht. Ich finde die Aufstellung falsch gewählt gestern gegen Weißrussland, weil der Cibli Sol ist völlig überflüssig war, seine Position. Die Schweiz hat einen sogenannten 4-2-3-1 gespielt mit dem Sol auf dem Zehni. Und der Sol ist vieles, aber er ist kein Zehni, das weiss man jetzt, glaube ich. Warum das es immer wieder probiert, verstehe ich nicht. Er ist vor allem kein Zehni gegen ein Team wie Andorra und Weißrussland, also wo die Schweiz muss Spiel machen. Und gegen Andorra war die Dreierkette, zwar mit dem Elvedi, der dann gespielt hat, statt dem Schär, aber auch mit dem Rodriguez und mit dem Akanji, also eigentlich voilà, die Dreierkette. Und dann hast du den Freuler und den Xhaka. Und dann hast du vor allem 5 offensive Spieler gehabt, wo dann zumal sind Steffen und Vargas auf diesen Mittelfeld-Aussenpositionen gsi, der Shaqiri, der Itten und der Amdouni vorne. Diesmal hast du eigentlich nur den Itten aus dem Mittelstürmer gehabt, hast du Steffen oder Shaqiri gehabt, also hast du nominell nur 3 Offensivspieler gehabt. Ich finde das komplett die falsche Aufstellung. Das habe ich schon vor dem Match gesagt. Das verstehe ich nicht. Warum, dass man nicht zum Beispiel den Scheck auf die Szene nimmt oder Amdouni noch einen Flügel oder einfach sogar wieder gleich spielst mit zwei Stürmer, Itten, Amdouni, Scheck hinten dran. Ja, warum, wie du richtig sagst, warum wieder etwas anderes und dann noch so defensiv? Schlussendlich, egal wie das System ist, dürfen nicht solche Abwehrfehler passieren. Das ist unbestritten. Aber irgendwo, wenn wir schon über das reden, darf man das schon sagen. Ich verstehe nicht, wieso, dass der Yakin so defensiv hat aufstellen lassen, oder hat aufgestellt. Weil du hättest ja auch die Spieler gehabt für einen Doi mit seiner Schnelligkeit. Ist ja klar gewesen, die sind so tief gestanden. Es ist auch da schwierig mit Schnelligkeit. Aber du musst ja irgendwie eine Grundlinie kommen. Du musst einen Trick können. Du musst einen Übersteiger machen. Überraschende Situation kreieren. Außer dem Shaqiri hat es kennen können gestern. Und das ist ein Armutszeugnis, oder?
Vielleicht komme ich für das in der Kritik rüber, aber ich finde, der Granit hat eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht für die Schweiz.
Nein, aber er hat groben Ballverlust gehabt.
Der Ballverlust, absolut. Dort ist er nachher selbstkritisch gewesen. Aber den Eckball kannst du dann auch noch verteidigen. Und dort haben einfach die Schweizer farbenblind gewesen, plötzlich alle nicht mehr gewusst, welcher der Gegner ist und welcher der Mitspieler bei der Zuordnung. Das ist ja nicht gar nicht seine Schuld, dass der Eckball nachher drin ist. Aber egal. Djibril Sow, bin ich absolut bei dir. Und wir haben gestern, glaube ich, zum Spiel von gestern die schlechtesten Schweizer Nazi-Noten, seit ich Ressortleiter bin, im Sport für 20 Minuten verteilt. Also wirklich 2er und überall und 9 ungenügende. Und es schießt mich auch an, Djibril Sow andauernde ungenügende Noten geben mittlerweile. Weil das ist ein guter Fußballer. Ich glaube, das ist ein guter Typ. Der tut sich ins Mannschaftsgefüge einordnen. Der schafft viel. Aber der ist einfach völlig verloren auf dieser Position. Wie du richtig sagst, es braucht doch hinter der Spitze jemanden, der ein bisschen kreativ ist, der mal irgendwie einen Geniepass oder irgendwie mit der Körpertäuschung mal 1-2 Leute kann stehen lassen. Und das ist der Djibril Sow einfach nicht. Und so ist er völlig überflüssig in dem Spiel gestern. Es ist wirklich. Ich bin absolut bei dir. Es ist nicht gut gewesen. Es ist nicht gut gewesen. Und man hätte ja, also ich meine, eben Amdouni hat ja dann gezeigt, wenn er reingekommen ist, dass er hat auch Shaqiri spielt. Im Fall hat einen guten Saisonstart gehabt in Belgien, hat auch Selbstvertrauen, hat aus meiner Sicht auch Gas gegeben, dann, wo er reingekommen ist. Das sind alles Leute, die man auch hätte von Anfang an können spielen lassen, wenn man ja weiss, dass Belarus einfach hinten rein steht.
Absolut. Man kann es verstehen, dass der Yakin den Itten aufstellt. Der Itten bringt auch Form mit, bringt auch viel mit. In seiner Heimat, in Anführungszeichen Heimat St. Gallen, wo er lang gespielt hat, finde ich okay. Aber wie gesagt, er hat dort noch einen mehr müssen aufbieten. Und beim Sol, wie übrigens auch beim Zakaria, den ich ja seit sehr früh begleitet habe, schon als ich bei IBE war, behaupte ich mittlerweile, die werden erst dann so prägend und so gut, wie sie können sein, wenn der Granit nicht mehr dabei ist. Und das kann erst in 5 Jahren sein. Aber solange der Granit im Mittelfeld der Chef ist, und er ist der bessere Spieler als die zwei, werden sie zwei nicht so zur Geltung kommen. Neben dem Granit braucht es einen wie der Remo Freuler oder wie der Ebischer, der ja, wo diskret den Job erledigt, der dort einfach nicht viel Anspruch stellt, nicht viel Bau will, vielleicht auch. Und das ist jetzt nun mal einfach so. Und das ist brutal. Für zwei Sosse, wirklich, der Sol ist sehr ein guter Fußballer, wie du richtig sagst. Aber er kommt gar nicht zur Geltung. Er hat jetzt behauptet, in 40 Länderspielen. Er WM hat er ein, zwei gute Matches gehabt. Aber sonst kann er nicht annähernd das erreichen, was man eigentlich von ihm könnte erwarten. Und das ist brutal, oder?
Das ist wirklich brutal. Ja, das kann ja der für ihn auch nicht zufriedenstellen. Also, aber ja, ich weiss nicht, wieso, dass man es dann immer wieder macht. Ja, Eitan, hast du schon gesagt. Klar, formstark, kann seinen Körper reinbringen. Hat irgendwie gut mitgespielt, aber irgendwie die Torgefährlichkeit ist dann schon eher gegen Null gegangen in St. Gallen jetzt gestern. Ja, es ist... aber auch da, ich sagte gar nicht, hat im Fall über lange Strecke bis auf den Fehler vielleicht eigentlich wirklich noch ein gutes Spiel gemacht. Ich finde auch der Remo Freuler hat das im Fall nicht so schlecht gemacht. Also der hat wirklich vor allem in der ersten Halbzeit Pressing-Situationen gehabt, wo er unglaublich stark im Zweikampf war, wo er wirklich auch gezeigt hat, dass er, also, oder? Er ist ein Bologna-Spieler, ist ein erfahrener Schweizer Nationalmannschaft-Spieler und die Gegner sind irgendwelche Belarusen gsi, wo nicht auf dem Niveau unterwegs sind. Irgendwie hat man das dann vermissen lassen.
Weißt du, was noch lustig wäre? Wir haben ja gestern, du schreibst ja aktuell während dem Match als Journalist, doch gestern, nach dem 1-0 spätestens, ist für mich wie klar gewesen, okay, das geht ein Granit, Halleluja, Rekordspieltext, ein bisschen 2-3-0-Sieg, wie geht es jetzt weiter, Israel-Spiel, so ein bisschen so. Und darum habe ich schon ein bisschen geschrieben über den Granit, er war von Anfang an der Chef gewesen, wie du gesagt hast, viele Bälle gehabt, super Bälle gehabt, auch viel Fehlpass gehabt, weil er etwas riskiert hat, gegen die teuerstehende Mannschaft. Es war genau so gewesen. Manchmal wäre es spannend für den Leser oder für die Leserin, vom Journalist eigentlich zu sehen, was ursprünglich mal gestanden ist. Wo nach diesen 3 Gegengolen ist, ist natürlich Tabula Rasa ausgestrichen und es ist nur noch etwas ganz anderes gegangen. Aber eigentlich bin ich bei dir, auch wenn er jetzt eure Kritik steht für die Leistung, er ist wirklich nach dem Scheck für mich auch der zweitbeste Schweizer gewesen. Er hat ihm sogar eine genügende gegeben. Die meisten haben ihn, glaube ich, auch ungenügend bewertet. Also im Granit ist sicher nicht gelegen gestern, klar.
Ja, und also der Lupfer auf den Kopf vom Amdouni zum 3-3, den musst du nicht zuerst mal so aus dem Fußgelenk machen.
Wo im Sturm, ja. Noch schnell der Sturm, oder wenn der Eitan neben sich, eben der Amdouni, gehabt hat, wie gegen Andorra, der ist ja gar nicht ins Spiel gekommen, der Eitan, aber manchmal hat er so Räume geschaffen mit seinem Körper, mit dem Rücken zum Gegenspieler, aber er war gar nicht mehr da gewesen. Der Sol kann das nicht dort nachstechen, der Steffen ist irgendwo links verloren gewesen, der Scheck ist der Einzige, der ab und zu ein bisschen reingezogen ist, zum Beispiel beim 1-0. Dort hat einer gefällt, genau dort hat einer neben Eitan gefällt, der vielleicht kann die Abprauer nehmen, wo er unterstützen kann, der vielleicht auch mit einem Laufweg freipressen kann. Darum unverständlich haben zwei zentrale Stürmer dort gespielt. Ist nicht offensiver gewesen. Grundsätzlich finde ich aber, hat die Schweiz in Offensive kein Problem. Ich meine, der Okafor ist jung und kommt gut oder ist schon gut. Und klar, Embolo ist bitter, ist wirklich bitter. Es tut mir so leid für ihn. Die schwere Neuverletzung, der ist super. Der ist wirklich ein super Stürmer. Also da sehe ich die kleinsten Probleme, wenn ich ehrlich bin.
Ja, eben, ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Amdouni, oder wenn der weiterhin mit 2 oder 3 Punkten, oder wie viel sind es, 1 Punkt, mit Burnley irgendwie rumgurkt und kaum einen Torschuss hat, weil er von allen Gegnern so dominiert wird. Aber grundsätzlich sehe ich dort auch ein Problem. Eigentlich sehe ich im Fall nie ein grosses Problem. Also weißt du, eben Ausverteidigung, offensive Mittelfeldspiel, eben, ich meine, und der Cher dann auch aus der Szene nehmen. Ja, aber ich glaube, wir müssen jetzt, es ist Zeit rast schon wieder. Wir können ja heute auch ein bisschen länger machen als eine Stunde, aber wir müssen noch ganz ein wichtiges Thema diskutieren. Und ich habe auf meinem Handy, du weißt ja, all meine Notifications, die da im Minutentakt auf meinem Handy auftauchen. Das 3-1 ist gefallen und ich habe aus Kollegenkreis, Journalistenkreise, aus Fußballkreisen, nur noch, jetzt muss der Muri weg, Jacken raus, jetzt ist Zeit zum Gehen, nur noch so Zeug kommen. Also wirklich, es ist eine überdurchschnittlich grosse Menge, die hat sich bis heute durchgezogen. Man ist extrem frustriert, auch wenn du auf Social Media gehst, schauen, Tonalität ist also deutlich zum Teil auch wirklich richtig unter der Gürtellinie gegen den Murat Yakin. Und er hat gestern das erste Mal ist er auch wirklich gefragt worden, geht es jetzt auch um deinen Job? Und er hat dann, ist dann so ein bisschen ausgewichen und so. Aber er wackelt.
Also weich nicht aus. Würdest du ihn schicken, jetzt, der Yakin?
Ich würde mir es überlegen.
Ja, das ist ausgewichen.
Die Frage ist die Alternative. Oder ich finde auch, der Pierluigi Tami, oder du hast auch viel einen engeren Draht zum Pierluigi Tami, du kennst ihn viel länger, du hast viel mehr schon mit ihm geredet und Interviews geführt und so. Der hat ja auch wieder die ganze Woche einfach ein bisschen rumgegeiert, sind wir mal ehrlich. Auch gestern nach dem Spiel, das SRF-Interview, ja, wie der Muri, erzählt einfach irgendetwas, wenn man es ein bisschen salopp zusammenfassen. Und ich weiß halt nicht, ob er überhaupt auf die Idee, also weißt du, ob er die gleichen Ansprüche hat mit dem Schweizerischen Fußballverband, mit der Schweizer Nazi wie wir, wenn wir in dieser Position hätten, wo eben, also wir möchten jetzt gerne ins Halbfinale kommen, dieser Ehe, wie es der Granit hat. Oder ist für ihn Turnierquali und vielleicht Gruppenphase überstehen gut und für das langt dann der Muri auch und der Muri tut für Lacher sorgen, wenn er irgendeine Veranstaltung von der Credit Suisse oder der Zürich Versicherung und alle haben Freude an ihm und wenn er ist noch der Schocke-Sponsor, wenn er dort vorbeigeht in der Schocke-Fabrik, haben alle Freude und darum halten wir ihn fest. Ich weiss es nicht, aber also seit dem Auswärtsspiel WM-Quali in Rom, wo der Silvan Widmer das wunderschöne Goal schiesst und der Jorginho zum Glück den Penalty verheizt. Seit dem Spiel geht es noch bergab mit dem Murat Yakin.
Wow, so viele spannende Gedanken. Also zuerst mal kenne ich den Pierluigi Tami leider auch nicht so gut, um zu beurteilen, wie er jetzt die Situation handelt. Wir haben ja in der NZZ Mitte September einen Artikel geschrieben, der recht für Aufsehen gesorgt hat, wo wir quasi zusammengefasst die Frage aufgeworfen haben, ist der Verband überhaupt bereit, das Problem anzunehmen zwischen dem Trainer und seinem Captain? Hat es überhaupt geschnallt, um was es geht? Hat er Kraft und die Möglichkeit, etwas zu machen? Wir sind der Meinung, nein. Was sich auch darin zeigt, zum Teil, was für Positionen, wie besetzt sie wurden im Trainerstab. Der Pierluigi Tami ist, was man hört und was man weiss, eine beliebte Person, eine anständige, gute Person. Das gilt auch für den Präsidenten Dominique Blanc. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Die Frage ist, ob sie in so Momenten wie jetzt erstens das Netzwerk und zweitens auch die Gestaltungskraft haben, für etwas zu ändern, frühzeitig etwas zu ändern. Es gibt ja ganz viele Gründe, jetzt am Trainer festzuhalten. Du kommst ja die EM, der Vertrag verlängert sich automatisch bis zur EM. Schau mal, was passiert, aussitzen, durchhalten Parolen, wie es der Verband so oft gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Das muss nicht schlecht sein. Er ist auch ab und zu belohnt worden für das. Ich bin einfach der Meinung, wir reden jetzt hier zusammen, sie dürfen es nicht unterschätzen, ich finde, sie unterschätzen es. Oder sie sagen, ja, sie haben sich ausgesprochen, es geht weiter. So eine Seich. Logisch haben sie sich ausgesprochen, sie können sich gar nicht abschlagen. Aber da ist etwas Grosses zwischen Granit und Murat. Immer wieder Spitzen, immer wieder Sprüche, immer wieder Unstimmigkeiten. Und vielleicht hat es nicht Platz für beide. Ich glaube es sogar, dass es nicht Platz hat für beide. Und dann muss man sich irgendwann, können wir dann diskutieren, darüber unterhalten, wer ist wichtiger. Das ist eine sehr spannende Frage. Aber vorher muss man ja vielleicht auch mal darüber diskutieren, warum passiert es Murat Yakin immer wieder? Ich meine, ich meine ihn noch sehr gut. Er ist wirklich ein gemögiger Typ. Aber warum passiert es ihm auf jeder Station nach 12, 18, 24 Monaten die gleichen Diskussionen? Er verliert die Mannschaft, bringt sie nicht weiter, hat keinen Plan, ist unbeliebt, hat Stress mit wichtigen Spielern. Immer wieder. Das ist ein Muster. Und jetzt passiert genau das, was gewisse Journalisten, die ihn gut kennt, schon prophezeit haben. Und vielleicht ist jetzt wirklich der Moment, noch ein letzter Punkt, das hat mir gestern ein Journalist erzählt, finde ich noch einen spannenden Gedanken. Jetzt hast du die Möglichkeit zu wechseln. Wenn du überzeugt bist, dass du wechseln willst, jetzt könntest du. Wenn sie schaffen im November, ist es umso schwieriger, das nach Zürich zu sein. Unter Umständen sogar mit einem triumphalen 4-0 in Bukarest, oder wo der Spiel ja immer ist, zum einen, nicht, dass sie wieder einen Fehler machen, geografisch. Jetzt könntest du vielleicht sogar sagen, à la Deutschland, letzter Gedanke, der Lucien Favre, ist um, ist auch ein komplizierter Trainer, aber der Akanji, der Sommer und der Xhaka haben bei ihm gespielt, bei Gladbach und bei Dortmund, haben geschwärmt von ihm, mindestens der Xhaka sehr, oder Akanji hat ihn, glaube ich, mögen bei Dortmund, hat ihn dort ja wieder quasi revitalisiert, nach schwierigen Zeiten. sie hätten keine Ausrede mehr, die sogenannten Starspieler, können sich nicht mehr hinter dieser Diskussion verstecken. Der Favre ist anerkannt. Vielleicht wäre das jetzt wirklich ein Deal bis zur EM, wenn der Lucien Favre bereit wäre, das zu machen. Ich sage nicht, du musst das so machen. Aber das könnte ein Gedanke sein, finde ich.
Dann aber zwei direkte, oder du hast jetzt auch sehr aus Vogelperspektive geredet, sehr viele spannende Sachen gesagt. Aber schon auch, würdest du, wenn jetzt du der Herr Blanc wärst, der Herr Tami, würdest jetzt über die Personalie Murat Yakin nachdenken? Oder vielleicht sogar reagieren?
Sie müssen darüber nachdenken, was ich würde machen, wenn wir schon so diskutieren. Ich würde jetzt so schnell wie möglich, nicht nur zum Granit gehen, sondern auch zum Akanji, auch zum Sommer, auch zum Schär, aus Pierluigi Tami und wirklich zu denen ins Wohnzimmer und sagen, hey Jungs, nächstes Sommer grosses Turnier, vielleicht eure letzte Chance aus Generation Sommer, sagen wir es mal. Weiter mit dem Trainer, traut er ihm zu, offene Karten, wir müssen es wissen, jetzt, nach diesen Leistungen muss es passieren. Ich weiss nicht, ob sie das machen, aber so würde ich es machen. Ich kann jetzt hier nicht im Podcast sagen, ich würde wechseln. Dazu weiss auch ich zu wenig wirklich über das Innenleben, was die Spieler genau denken. Es gibt ganz viele Warnzeichen und Anzeichen, dass vieles nicht mehr stimmt. Man hört auch viel, wenn man mit Leuten redet, mit Beratern von Spielern und so weiter, was abgeht. Aber es wird so viel geschnurrt im Fußball, es ist ein schwieriges Geschäft. Darum, ich würde es so machen. Ich würde jetzt wirklich mit diesen Spielern reden. Jetzt, morgen würde ich Flieger hocken und aus allererst würde ich wahrscheinlich auf Manchester gehen. Ich finde, die Rolle von Akanji, gemessen an seiner Klasse, an seinem Standing, nimmt er viel zu wenig, positioniert er sich viel zu wenig. Und vielleicht ist das nicht sein Naturell, aber ich würde bei ihm anfangen und er, gerade nicht, seine Position ist vermutlich klar.
Ihr habt ja recht öffentlich schon über die Rolle von Lucien Favre als möglicher Nachfolger geschrieben bei der NZZ. Das ist auch an gewissen Stellen überhaupt nicht gut angekommen, wie ich jetzt in den letzten Tagen erfahren habe. Lucien Favre selber sagt aber offenbar, wenn man den welschen Kollegen sagt, wo eng sind mit dem, dass das aktuell kein Thema sei. Was ist denn jetzt der aktuelle Stand, Lucien Favre?
Das weiß ich nicht, Tobi, aber vielleicht zur Präzisierung. Also das zweite Mal ist ja klar, dass der Favre sagt, ich mache es. Das gebietet der Respekt vor einem Trainerkollegen, ist ja völlig klar. Vielleicht können sie off the record mit ihm reden und dann würde sie wiederum überraschen, wie er als Fußball-Nerd die einmalige Chance nicht gerne machen. Aber er ist ein super Trainer und der Yakin ist im Amt. Ist ja klar, dass er nicht sagt, ich mache es. Das andere war, wir haben in diesem Artikel geschrieben und das fing auch wieder spannend, wie der Journalismus und der Fußball funktioniert. Es war dann eine Auslegeordnung. Wir haben geschrieben, zum Gereden dieser Tage, denkt zurück, Mitte September, höre ich, dass es Leute gäbe, die sagen, SFV-Nähe Kreise heigen Kontakt aufgenommen mit dem Lucien Favre. Heigen Kontakt aufgenommen. Ein paar Ziele weiter unten schreiben wir, Favre-nähe Kreise sagen, sie wissen nichts von dem Interesse vom SFV. Also wir haben eigentlich quasi das Gerücht schon dementiert, aber wir wollten damit zeigen, dass so viel geschnurrt wird, dass es eben um den Trainer geht, dass der SFV das muss ernst nehmen. Und dann haben wir die Frage aufgeworfen, wäre es denn nicht gut, wenn der SFV sich grosse Schweizer Trainer wie der Soane, der Fischer, der Favre immer ein bisschen warm behalten. Du weißt nie, wie die Konstellation nach der EM ist. Vielleicht ist der Fischer, ich muss ihm nicht gönnen, dann arbeitslos und wäre ein perfekter Trainer. Wenn du aber nie mit ihm geredet hast, und Tami seine Aufgabe wäre das, weisst ja gar nicht, wie er funktioniert und so. Das war die Konstellation, was dann andere Medien, Boulevardmedien daraus gemacht haben letzte Woche. In dem sie geschrieben haben, ja, eben Favre, wer die gehandelt und so, ist dann, finde ich, nicht unser Problem. Ich wollte das nur mal schnell ein bisschen erklären.
Okay. Ja, also Tami und der Schweizerische Fußballverband haben da auch eine klare Meinung dazu, dass das Quatsch sei. Aber wie hast du jetzt abgesehen von dem ganzen Theater mit dem Granit, wo wir jetzt sicher auch noch ganz schnell dazu werden kommen, aber wie siehst du seine fachliche Kompetenz? Also ich habe irgendwie das Gefühl, entweder bei SRF oder nachher in der Medienkonferenz sagt er, man hat sich in der Vorbereitung eigentlich hauptsächlich aufs Offensivspiel, dass man Ideen hat, gegen den tief stehenden Gegner Lösungen zu finden. Also ich habe nicht viele Ideen gesehen, wenn man die Vorbereitung auf das fokussiert war. Und gegen so Gegner müssen wir ja nicht viel defensiv planen. Ja, hat man irgendwie auch gesehen, dass man nicht wirklich eine Idee gehabt hat, wenn mal Gegenwehr gekommen ist. Bin ich da zu hart oder scheitert es wirklich vielleicht auf dem Niveau mit diesen Spielern auch fachlich?
Puh, dünnes Eis. Ich kann dir folgen, was du sagst. Und vielleicht zur Erinnerung, oder? Er hat vorher der FC Schaffhausen trainiert. Damit wollte ich nicht sagen, der Murat Yakın ist kein guter Trainer. Ich glaube, er ist taktisch, der lebt Fußball, der schmeckt Fußball, er ist vielleicht nicht der akribischste Trainer auf dieser Welt. Aber fachliche Kompetenz würde ich immer nicht absprechen. Und man kann immer jede Entscheidung, sogar beim Guardiola, der hat das auf der Aufstellung gehabt, wo der Kopf muss schlängen. Aber kein Mensch sagt, der Guardiola hat keine Ahnung von Schulten. Kommunikation ist ein anderes Thema. Gestern, ja, ist manchmal auch schwierig. Nach einem Match kommen die Fragen. Ich glaube, er hat nicht so sagen, wie er es gesagt hat, im Fernsehen. Wir haben Defensive, so gegen den Mausch Defensive nicht trainieren. Das ist natürlich eine sehr unglückliche Aussage. Er hat, glaube ich, mehr sagen, ist ihm nicht ganz gelungen. Wir haben Lösungen gesucht und Training, wo wir gewusst haben, ist das 11 oder das 10 hinter einem eigenen Strafraum. Was ich eigentlich einen guten Ansatz finde. Eben der Schär oder Akanji, ich wusste, dass sie von so einer langen Bahn nicht dürfen, überrascht werden. Das muss ja nicht trainieren am Freitag vor einem Match. Ich glaube, es ist mehr um das gegangen. Ich wollte jetzt nicht Wortklauberei betreiben, aber du hast natürlich recht. Die Spieler sind heute oder morgen wieder im Training bei einem Trainer und da geht es wahrscheinlich anders zu und her. Und das ist ja, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Dass der Granit und oder Akanji offenbar sich anders Training, anderes Standard gewöhnt sind. Und das ist schwierig, oder? Und Murat ist auch eine eigene Persönlichkeit, die sich auch, ja, wo auch sehr überzeugt von sich ist und sich vielleicht nicht lassen verbiegen. Schon gar nicht für einen Job, so wie ich ihn kenne. Und darum, ja.
Also ich habe kein Trainerdiplom und Murat Yakın hat das Trainerdiplom. Man hört wirklich auch wegen taktische Einstellung und Know-how hat er ein grosses. Aber irgendwie, ich erkenne die Muri-Handschrift noch nicht so, die taktische. Wo ich jetzt bei anderen Trainern, die ich nicht persönlich kenne, nur schon im Fernsehen das Gefühl habe, die haben irgendwie so eine Handschrift. Aber es ist vielleicht auch einfach schwierig gegen so Gegner, die einfach nur innen drin stehen, wo du jetzt wirklich fast alles hast in der Gruppenphase. Vielleicht ist es auch wirklich eine schwierige Situation, oder?
Ja, oder? Und das ist halt das Faszinierende am Fußball. Darum gibt es Podcasts über Fußball. Er hat so viel Glück gehabt gegen Italien zweimal, dass er in die WM ist gekommen. Aber ja, er ist der Trainer gewesen, der die Schweizer WM geführt hat. Gegen Rumänien in Luzern, machst du dir erinnern, das war ein tip-tops Länderspiel gewesen. Das kann es 5-0 geben und alle jubeln. Und da haben wir heute die Diskussion nicht. Es ist eigentlich dermassen eng. Aber genau in solchen Situationen würde sich jetzt zeigen, ist er noch der richtige Trainer? Und vielleicht tun wir es zuspitzen. Wer ist grösser für dich? Der Granit oder der Murat?
Ja, ganz klar der Granit. Und was wirklich, und dort hat schnell mein Fairness-Instinkt hat mal schnell richtig ausgedickt gestern in der Medienkonferenz, wo der Muri so etwas sagt wie, ja, gewisse Leute haben ja behauptet, man müsse 10 Siege aus 10 Spielen haben. Wer ist der gewesen, der das als erstes so klar gesagt hat? Der Granit Xhaka. Und es ist die x-te Kommentar, wo du jetzt nicht musst wirklich sagen, er greift irgendwie den Granit an, aber es ist wirklich der x-te Kommentar, wo so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen den Granit diskreditiert. So wie der, ich habe von jensten Veranstaltungen Videos gesehen, gewisse Auftritte, die er gehabt hat, wo er immer wieder so blöde Sprüche macht gegen den Granit. Und ich weiß nicht, was das soll.
Ja, sehr gut beobachtet. Das ist, glaube ich, so klar, wie dass du nicht gerne im Tourbillon bist und wie das in der letzten Grund scheiße finde, dass die zwei nicht mehr Freunde werden in diesem Leben. Müssen sie nicht werden, aber mittlerweile ist der Konflikt dermassen gross. Und grösser, noch viel grösser, als wir zwei das Gefühl haben oder wissen. Wir wissen ja längst nicht alles, was passiert in diesen Tagen. Man hört nur immer wieder. Und sie haben sich wieder zusammengerauft, aber es hat so viele Beispiele gegeben, wo sie an einer Karre gefahren sind, wo sie übereinander geredet haben. Und ja, wenn der Tami und der SV zum Schluss kommen, es geht nicht mehr mit diesen zwei, das Risiko ist zu gross, dann müssen sie jetzt handeln. Wo es kann ja theoretisch, oder wir kennen den Murat Yakın, er hat wirklich viel Probleme gehabt mit sogenannten Starspielern. Theoretisch kann er ja auch sagen von sich aus, hey, ich glaube, ohne Granit sind wir besser und nicht mehr aufbieten.
Vergiss es.
Das ist möglich, theoretisch. Es kann sein, dass der Granit sagt, Leverkusen läuft so gut, er hat so viele Matches, brauchen den Kinderwarten nicht mit dem Murat Yakın. Ich sage nur, das ist hypothetisch beides möglich. Und darum sage ich, reden, jetzt aus Verband rausgespüren, geht es noch? Und sonst, wenn du sagst, der Granit ist grösser. Wichtiger. Ja, was machst
du? Ja, auf den Granit hören. Also, ich habe ab und zu, komme ich so ein bisschen Österreich-Vibes über, weil Österreich hat ja auch lange so ein bisschen underperformed. Und eben auch irgendwie dann gegen Belarus-Niveaus 3-3 gemacht oder dann vielleicht auch mal irgendwie verloren und so. Und dort hat ja dann zum Beispiel David Alaba auch immer wieder mal so ein bisschen durch die Blume aufmerksam gemacht. So, es wäre einfach mal cool, wenn man vielleicht das eine oder andere würde verändern. Und jetzt, wenn ich mich nicht alles täusche, sind die ja sehr gut auf Kurs mit dem Ralf Rangnick.
Weißt du, die Diskussion haben wir schon mal gehabt. Der Alaba, der Lewandowski, kleinere Fußballländer haben überragende Spieler. Ich finde, die sind sogar noch ein bisschen grösser im Vergleich zu ihren Mitspielern als jetzt der Granit im Vergleich zu den Schweizer Mitspielern. Aber ja, Haaland in Norwegen, oh, wahrscheinlich geht dort wirklich nichts ohne ihr Wort. Und der Granit hat sich natürlich dermassen viele Sachen selber geleistet, dass es auch, mir hat einer geschrieben vor dem Podcast, hey, diskutiert, fragt der Tobi, kann man den nicht einfach auch mal nicht aufbieten? Der regt mich auf. Es gibt auch Leute, die sich aufregen über Granit Xhaka. Ich gehöre dazu, aber ich sehe seine unbestrittene fußballerische Klasse und ich finde, er muss das Team führen. Er ist mit Abstand der beste Schweizer Spieler. Aber es gibt viele Diskussionen, viel streng, oder? Und aus Spieler geht's, aus Mitspieler geht's, glaube ich, in erster Linie nicht darum, bist du im Team vom Granit, sondern was ist, wenn du nicht bist, oder? Er ist, glaube ich, auch gegenüber den Mitspielern kann er sehr unerbittlich sein, wo er einfach alles im Erfolg unterordnet. Und ja, das ist spannend.
Der regt mich auf, ist doch kein Kriterium, ob du für eine Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten wirst oder nicht. Die sind dort zum Fußballspielen und der Fußballer ist mit Abstand der Beste.
Logisch.
Also, weißt, ich habe einmal auch so, wenn ich so Diskussionen komme aus der Privatwirtschaft, wenn einer seinen Job erledigt, aber halt als Mensch oder Charakter unbequem ist oder vielleicht fordernd oder was auch immer, muss im Fall nicht nur immer negativ sein gegen die Person, die den Charakter hat oder unbequem ist oder ab und zu vielleicht auch über die Stränge schlägt, sondern es ist im Fall schon ab und zu dann auch eine Führungsfrage, mit so Leuten umzugehen.
Unbestritten. Und wir können jetzt auch umeinigen.
Hast du das Interview gesehen? Aber warte noch schnell. Hast du das Interview gesehen mit dem Jugendtrainer und dem Granit bei SRF?
Ja.
Also ich glaube, der Jugendtrainer, der Herr Mock, heisst er? Oder Mock, hat dem Granit, glaube ich, allein gestern Abend viermal das Du angeboten und aus Respekt nennt er ihn immer noch Sie. Du siehst auch, wie es anders könnte sein.
Das ist ja das, was die Leute, die den Granit Xhaka gut kennen, sagen. Der wird völlig falsch dargestellt. Es gibt ja auch Journalisten, die ihn sehr gut kennen, auch als Junior schon. Und die sagen, oh, das sei eigentlich immer ein Pflegeleichter gewesen, ein Anständiger. Er hat einfach ein Streben von seinem Ehrgeiz, von seinem Kampf, auch für seine Wurzeln, abgesehen von dem. Das ist so eine hochkomplexe, interessante Persönlichkeit. Es ist gut, gibt es noch. Und vielleicht können wir über das noch schnell reden. Es war gleich das 118. Länderspiel gewesen. Was für eine Leistung, oder? Vielleicht war er auch wegen dem nach dem Match ein bisschen ruhig gewesen. Ruhiger als sonst, wo er auch ergriffen war von seiner Karriereleistung. Berechtigterweise, oder? Was er echt geleistet hat in diesen 12,5 Jahren oder noch länger. Ist auch mal noch Weltmeister geworden mit der U17. Sensationell. Ich finde gleich, das darf man auch noch schnell 2-3 Minuten würdig, oder? Dass es, was er alles gemacht hat. Und vielleicht, wenn ich dich frage, was kommt dir aus erstes Sinn, wenn der Nationalspieler Granit Xhaka denkst?
Für mich persönlich das emotionalste Schweizer Nazi-Spiel von meinem Leben war, ist das Achtelfinale gegen Frankreich. Und so die Bilder, wie er mit seinen blond gefärbten Haaren ultra emotional schreiend über den Platz in Bukarest gerannt ist. Und nachher auch mega emotionale Interviews gegeben hat Das ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt. Das Zweite ist natürlich dann schon auch der Doppeladler.
Und genau, das ist so cool, die Antwort. Oder? Es ist, wir haben ja wie alle anderen Medien auch einen längeren Text gemacht über Granits Nationalmannschaftskarriere, die ja schon sensationell angefangen hat in London, wo der Hitzfeld offenbar, so hat er es uns im Interview erzählt, der Granit kürzlich auf sein Hotelzimmer gekommen, hey Granit, du bist 18, bist bereit, Wembley Stadion 90'000. Und er sagt ihm, Ottmar Hitzfeld, dem Nationaltrainer damals, ja klar, für das bin ich hier, für die Schulte. Und er sagt es so schön, der Granit eben bei uns, da ich meine, ja, wo dann auf dem Rasen sind gestanden und 90'000 und die Ambiance haben gemerkt, vielleicht bin ich gleich nicht ganz so bereit. Oder man shootet nach einem Riesenmatch, auch wenn er noch Ballverlust hat. Aber ja, er ist gekommen wie eine Urgewalt und er ist bis heute eine Urgewalt geblieben in diesem Nationalteam. Und er ist ja und gleichzeitig, vielleicht, das finde ich so spannend bei ihm, die 5 grossen Turniere, die er bestritten hat, er ist, es ist so ein Scheißausdruck, aber er ist unvollendet. 14 im Flügel müssen spielen unter dem Hitzfeld im Achtelfinale gegen Argentinien, 16 verschießt er. Trotz einem grossartigen Turnier ist er der Unglücksrat, der einzige Penalty verschießt im Achtelfinale gegen Polen. 18 Doppelalter, dann völlig ermattet im Achtelfinale gegen Schweden. 21er EM schafft es wegen 2 gelben Karten reklamieren. Nach seiner Weltklasseleistung gegen Frankreich gesperrt sein im grössten Spiel von Schweiz, von Geschichte gegen Spanien. Letzte WM wird das Gleiche. Theater gegen Serbien ermattet, negativ Schlagzeilen. Miserabel gegen Portugal. Ja, obwohl er eigentlich super Turnier spielt, bleiben die 5 Sachen auch hängen, oder? Das zeigt so die Ambivalenz. Und das ist, ehrlich gesagt, möchte ich ihm es extrem gönnen, wenn er noch, sie werden wahrscheinlich nie Welt- oder Europameister, aber wenn er sich noch, in Anführungszeichen, ein bisschen versöhnen mit so einem Turnier, oder?
Oder mit der Bundesligameisterschaft mit Leverkusen, was fast unmöglicher gewirkt hat als Europameisterschaft mit Schweiz zeitelang. Ja, also ich möchte ihm sicher einen grossen Titel, eine Meisterschaft auf internationaler Ebene würde ich ihm schon noch gönnen oder ein grosses Turnier irgendwie, dass man also das Halbfinale noch erreicht oder was auch immer. Da bin ich absolut bei dir. Was ich wirklich eine Zahl gefunden habe, wo einfach auch die, die ihn kritisch gesehen haben, die müssen anerkennen, dass das eine unfassbar krasse Zahl ist, von 118 Nationalspielen. Ist der 113 Mal in der Startelf gestanden? Weißt du, 5 Spiele ist er nicht von Anfang an auf dem Platz gestanden. Von den Spielen, die er für die Schweiz absolviert hat, das ist doch. Also. Das ist unfassbar.
Ja, und vielleicht ist es umso unfassbarer, dass es für mich keine Überraschung ist. Der Granit ist ein Leader, der muss von Anfang an spielen. Der würde ja niemals auswechseln. Aber ja, du hast recht, es zeigt, wie gross und gut das er ist und wie konstant er auch über Jahre gespielt hat. Auch wenn wir oder irgend von uns zu sehen, uns immer wieder aufregen über gewisse Aktionen von ihm, über gewisse Sachen. Ja, es ist unbestritten. Und er sagt ja, ich glaube nicht, dass er kokettiert. Er hat etwas in sich, etwas Unversöhnliches. Ein Misstrauen vielleicht auch, wie übrigens der Petkovic, sein grosses Vertraut als Nationaltrainer, auch hatte ein Misstrauen. Er sagt ja, auch jetzt hat er es wieder gesagt, am Samstag, ich habe nie viel Lob erhalten. Stimmt das, Tobi? Stimmt das? Wir Journalisten waren zum Teil sehr streng gewesen. Er bezieht es sicher auf die Medien auch. Aber wenn ich sehe, wie das Publikum sich mit dem gefreut hat in St. Gallen bei Ehrung, stimmt doch nicht, dass er nie viel Lob hat erhalten in der Schweiz. Oder siehst du das auch so?
Ich habe das Gefühl, medial wie auch von Fansicht ist er schon immer ein bisschen im Schatten gewesen vom Jadon. Ich habe wirklich auch wieder gedacht, bei dem öffentlichen Training in Niederhasli, beim Sommer und beim Granit wird gereist, aber beim Jadon sind sie fast in Ohnmacht gefallen. Und das ist ja immer wieder auch die Diskussion gewesen, oder? Wo ich noch Nazi einfach nur aus dem Fernsehen gekannt habe, wo ihr dann darüber geschrieben habt, über das ganze Captain-Theater immer hin und her zwischen diesen zwei. Und der Jadon ist dann Champions League-Sieger geworden, obwohl er ja eigentlich gar nicht gespielt hat. Und der Granit ist halt dann im kleineren Arsenal gewesen und so. Er ist immer ein bisschen im Schatten gewesen. Und ich glaube schon auch, dass er viel positive Artikel über ihn einfach gar nicht bis zu ihm kommen und die negativen kommen all zu ihm, weil sich Leute mit ihm mit aufregen über das.
Ja, und das treibt ihn ja auch an, oder? Der Jubel mit dem Petkovic nach dem Frankreich-Spiel, der ist so exemplarisch. Der kommt so aus Teufel. Wir haben es gezeigt. Hier sind wir, hier. Wir haben den Weltmeister geschlagen. Ja. Und du, das ist ein guter Punkt. Also, der Jadon ist der Schuschu, oder? Der ist bei den King beliebt. Der exponiert sich auch nicht so stark. Ich finde das faszinierend, wie er es schafft, immer die all die Brennpunkte. Ich meine, er hat genau die gleiche Geschichte. Oder mindestens eine sehr ähnliche Geschichte, der Granit. Aber in all diesen Serbien-Spielen, er hält sich dort raus. Er ist ein ganz anderer Typ, ganz anderer Charakter. Und witzigerweise, ich meine, könnte ja sein, dass sich der Granit jetzt eine kleine Muskelzerrung holt und die Spiel im November verpasst. Und dann haben wir einen neuen Rekordnationalspiel. Im November hat er noch ein Länderspiel weniger. Also die zwei sind wirklich, ja. Und du hast es wieder gesehen, gestern mal. Aber sie sind einfach immer noch. Also, beim Granit ist klar, dass er immer noch der Beste ist, aber auch der Jadon, obwohl er in den USA ist, er ist einfach der beste Offensivspieler. Mit Abstand.
Was aber Was schon einmal noch für den Jerdan spricht, aber nein, also für die anderen Offensivkollegen nicht wahnsinnig ein grosses Kompliment ist, muss man schon auch kritisch sagen.
Mhm.
Also weißt du, ja. der spielt ja jetzt in der MLS. Ich weiß nicht mal, wo der Weg angeht. Ich weiß nicht mal, wo der weiterspielt. Jetzt hat er wenigstens mal Playoffs erreicht, oder?
Mhm, aber
oder knapp. Ist immer noch knapp.
Ja, es ist glaube ich knapp, aber du hast schon recht, er hat ein paar Monate nicht mehr so viel ernst gekämpft, ja. Sicher nicht ideal, ja.
Hey, wenn wir schon so weit überziehen, wenn wir noch schnell über den David Degen reden und seinen Auftritt bei Blue.
Wenn ich auf unseren Sheet schaue, haben wir noch 500 Stichwörter, aber ja, beschränken wir uns auf etwas. Auslandfußball, Italien-Wettskandal nächste Woche, Ronaldo nächste Woche, Wankdorf-Spitzenkampf, Ausverkaufsstadion, darf ich nichts sagen, hast du gesagt. Besprechen wir noch nächste Woche, egal, IB Zürich am Samstag. Dann bleibt der Degen, der auch am spannendsten ist. Ja, er war bei Blue gewesen, beim Bernie, Andreas Bernie, hat ihn zu Gast gehabt. Wie hast du ihn gefunden? Mhm.
Der Böni. Ich habe ihn lustig gefunden, als er erzählt hat, dass zusammen Pizza gegessen und Champions League geschaut. ich finde es cool, hat er sich mal gestellt. So über eine längere, oder es ist eine andere Situation für ihn, wo dann nicht irgendwie noch Medienberater oder so nochmal über das Interview gehen und das Zeug rausstreichen, sondern er hat jetzt wirklich, also fast eine Stunde lang hat er sich irgendwie am Live-Gespräch gestellt. Und er hat sehr viel Credit bekommen wieder von den Fans, sehr viel positives Feedback habe ich gelesen und hat auch gute Sachen gesagt. Hey, aber ich finde schon, er ist wieder da gesessen wie ein prügelter Hund. Irgendwie, es geht ihm nicht gut. Und ich finde schon, ich habe den ein bisschen selbstbewussteren David Degen ein bisschen imposanter gefunden, als der jetzt dort bei Blue wieder gesessen ist.
Ja, ich weiss, was du meinst. Wir mögen ja beide, glaube ich, noch. So, obwohl wir ihn nicht wahnsinnig gut kennen. Ein bisschen kennen wir ihn. Aber hankerum finde ich, das macht ihn ja auch stark, dass er Schwäche zeigt. Ich finde, das hat mich noch mit dem besten gedacht, dass ihm auftritt. Gewissen, wir müssen jetzt da nicht ins Detail gehen. Es hat mich stark gedacht, dass er die Schwäche zulässt. Und dass man sieht, er leidet, oder? Dass er wahnsinnig viele Fehler macht, verantwortet, mitverantwortlich ist, ist ja unbestritten. Und dass sie sich müssen ändern müssen, das haben wir auch hier genug manchmal diskutiert. Aber mir hat das noch sympathisch gedacht, um das doofe Wort zu brauchen. Das, was dir jetzt vielleicht ein bisschen sauer ist aufgestossen, dass er dort wirklich zeigt, hey Scheiße, mir geht es nicht so gut.
Nein, ich finde, es ist mir nicht sauer aufgestossen, sondern es ist mehr, es macht ja irgendwie nicht so viel Mut, jetzt aus Basler Sicht. Es ist sympathisch gewesen und es ist ehrlich und ich glaube, er leidet auch wirklich wahnsinnig und er hat, keiner hat mehr Skin in the Game als er, hat er ja gesagt. Das ist auch so, das ist sehr authentisch, es ist ein authentischer Auftritt gewesen. Aber ja, also ich hoffe, er findet auch wieder irgendwie eben selber oder mit einem guten Umfeld wieder aus dem Ganzen raus. Weil da habe ich dann jetzt auch nicht gemerkt, dass da wahnsinnig viel Hoffnung ist. Oder hast du?
Nein, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube aber gleichzeitig, ja, wir haben so manchmal über das geredet, das kommt schon wieder besser. Mindestens in der Bau sowieso. Und weißt du, was ich wahnsinnig gerne würde erleben, ist, das haben wir ja noch gar nicht erlebt, ist der David Degen, der Meister wird, der Nummer 1 im Land ist. Wie geht er sich denn? Er hat ja, wie hast du es vorhin genannt, Hang zur Arroganz irgendwie bei der Nationalmannschaft. Das könnte man ihm ja dann auch schon ein bisschen auslegen, wenn er dann vielleicht dann Sprüche rausholt und so. Ich würde das schon noch sehr gerne erleben. Darf ich das sagen als Berner? Erfolgreicher FC Basel, erfolgreicher David Degen, wie geben sie sich denn? Und das mindestens, darf ich hier noch schnell anmerken, machen sie ja bei IB sehr, sehr gut. Oder sie bleiben bescheiden, bodenständig. Es gibt keinen, der fliegt, der arrogant ist. So müsste ich es ja eigentlich machen. Oder findest du das fast ein bisschen langweilig, wie sie IB manchmal handhabt?
Ja und ja. Sie machen es sehr gut, aber es ist auch langweilig.
Ja.
Aus Heiko Vogel Perspektive oder als Kritiker von Heiko Vogel, wie du ja sehr definitiv bist, ist aber vielleicht das nicht so, das Interview nicht so in die Richtung gegangen, wie man es erwarten hätte können, oder?
Warum?
Also viele Fehler hat Heiko Vogel nicht gemacht.
Ja, das ist spannend, ob es auch so ist, was er sagt. Er spielt ja dort auch immer eine Rolle. Er hat sich garantiert sehr, sehr gut vorbereitet. Er hat gewusst, was für Fragen kommen. Wenn er gute Pressechef und Medienleute hat, haben sie ihm jede mögliche Frage und jede gute Antwort vorgelegt vorher, wie man es halt so macht. Klar ist einer impulsiv und kann je nachdem reagieren. Aber es ist ja klar, dass er dort nicht hineinhockt und quasi sagt, wenn man aus den ersten drei Spielen nicht 7 Punkte holen und 7 Goal schießt, ist der Trainer weg. Vielleicht hat er für sich selber so einen. Und es gibt ja ganz viele gute Trainer, die zur Verfügung würden stehen. Aber ich finde, er hat es gut gemacht. Er hat dort keine Zweifel offen gelassen, dass er jetzt mit dem Heiko Vogel die nächsten Spiele bestreiten will, dass der unbestritten ist. Und, oder wie, warum meinst
du? Ja, nein. Also, es ist ja eben, man sucht ja nicht mal nach einem Trainer. Ja. Der Heiko Vogel ist jetzt Trainer vom FC Basel. Man sucht auch nicht nach einem Sportchef. Jetzt geht es einfach darum, dass das Team vorwärts kommt unter dem Heiko Vogel.
Und wenn der Heiko Vogel am 14. November entlassen wird, dann wird der Satz garantiert in jeder Zeitung zitiert werden. Oder? So wie der Timo Schulz das Thema war Ende August und 3 Wochen später war er entlassen. Also.
Gut, aber das muss ja, also dem muss ja eine haarsträubende Entwicklung stattgefunden haben, wenn man. Der David Degen hat glaube ich, ein paar Versuche gehabt, wo er sehr, sehr gern erzählt hat, was dort wirklich passiert ist, hat dann aber immer wieder bremst, also verständlich auch aus Fairnessgründen, und ich glaube, das spricht auch für ihn, dass er jetzt den Timo Schulz nicht komplett auseinandergenommen hat, aber irgendetwas ist da wirklich gröbers vorgefallen.
Ja, sieht so aus. Oder dann erzählen sie es immer, das ist jedes Narrativ, oder, dass sie schon in Vorbereitung gemerkt haben. Und es ist gleich, was sie gesagt haben, für Bekannte vom Schulz haben gesagt, sie kennen den Timo nicht mehr.
Ja.
Also sie deuten irgendetwas an, finde ich dann inkonsequent, dass sie es nicht ausdeutschen, vielleicht geht es sogar, dass sie nicht so gut ist gegangen, wenn ich es richtig verstanden habe, aber es ist hankerum auch sehr heikel, von dem her, ja, es ist jetzt auch Vergangenheit, oder? Wir werden das sicher irgendwann erfahren, was genau war.
Samstagabend, 8:30, FC Basel Servette, denkst
du? 4-1 für Basel, wo Basel, ja, sie werden jetzt müssen reagieren und sie haben viel Talent im Kader. Ich fände es so schön, ehrlich gesagt. Wenn ich mit David Degen noch Kontakt gehabt in letzter Zeit, eben unter anderem mit unserem Podcast, wo er das dann auch geschrieben oder gesagt oder darauf geredet, es tut schon weh. So naiv wie es tönt und vielleicht so falsch wie es tönt, der FC Basel so tief gesetzt hat. Also ich finde, das ist nicht schön für den Schweizer Fußball. Zu dieser Meinung stehe ich und ich hoffe wirklich, dass sie aufstehen. Ich weiß nicht, aber ich habe dich schon mal gefragt, wie in Zürich sieht man das vielleicht ein bisschen anders, oder?
Es kommt darauf an. Also die FCZ-Fans, logischerweise, die finden die aktuelle Tabelle gerade etwas vom Größten, was es gibt. Neutrale Fußballzuschauer sind schon auch bei dir, aber es gibt halt schon eine grosse Rivalität zwischen diesen beiden Städten.
Du hast mir noch gestern auf der Tribüne in St. Gallen gesagt, du willst mich heute noch überraschen mit einer Frage. Also die musst du mir jetzt schon mal geben, oder hast du schon wieder vergessen?
Nein, es ist mehr um die Fanaktion von Journalisten beim Jan Sommer gegangen. Dort hat mich deine Einschätzung wundergenommen, weil ich habe ja beim vermeintlichen fast 4-3 vom Cerdan wäre ich ja wieder fast auf dem Tisch gestanden und dann hättest du wieder böse nach hinten geschaut und dann höre ich so Sachen.
Ja, ich habe das ja jetzt verraten. Ich habe gestern ein Video gesehen von einem von diesen Journalisten, der es nie für möglich halten würde, dass er das macht, der für seine Göttingen Autogramm geholt hat auf den Leibli und so, mit persönlicher Widmung. Ich habe das Video gesehen, wie sich die zwei Knöpfe, die zwei Buben freuen. Und dann muss ich sagen, auch wenn ich auf die Welt schaue, es gibt halt schon nicht viel Schönes als ein Kinderstrahlen, wie die unglaublich Freude haben. Und dann frage ich mich, ja, heisst das jetzt, dass der Journalist, der das gemacht hat, wenn der Sommer daneben greift, positiver über ihn schreibt. Oder es ist, und die kennen sich ja wahrscheinlich auch seit 15 Jahren. Aber es ist so, ich bin ein bisschen ambivalent, wenn ich es näher sehe, aber ich selber mich vermutlich nicht, oder ja, hat ein bisschen Hemmungen, um ein schönes Wort von Manni Matter zu brauchen, das zu machen, ja.
Ja, du musst dich einfach irgendwann entscheiden, ob du das gut findest oder nicht, weil ich muss wissen, tue ich das Granit-Liebli von Leverkusen unterschreiben lassen oder nicht.
Für Schwäbel von Granit fände ich schon cool, ja. Aber lass jetzt, eine Frage habe ich auch noch. Du hast ja Geburtstag gehabt, und damit deine Kollegen noch ein bisschen zu Schutz kommen, möchte ich noch schnell etwas zum Neymar sagen. Neymar. Ich glaube, das reicht jetzt. Da ist extreme Kritik zu Brasilien, weil das Brasilien gegen Venezuela, also ein bisschen besser als Weißrussland, nur 1-1 hat gespielt und der Neymar miserabel gespielt hat. Sie haben wieder ein Match noch diese Woche. Also Neymar ist auch in Kritik. Aber wie war die Geburt gewesen? Hast du viel Shots getrunken? Wie hast du gefeiert?
Sehr gut gefeiert. Sehr schönes Fest gewesen, aber ohne Shots, soweit ich weiss.
Hast du da nicht eingeladen gewesen? Hat er Zeit gehabt?
Nein. die haben ja die Nazi zusammen zugehört. Aber es sind ganz viele andere prominente Leute dabei gewesen.
Oh, cool.
Es sind sogar ein paar Leute haben gefragt, wo du sagst.
Ja,
du sagst immer so gemein zu mir, du kennst jetzt nicht an meinen Geburtstag.
Ich bin sehr enttäuscht, hast du mich nicht eingeladen. Ich muss noch ein bisschen anders arbeiten, dass ich das nächste Jahr arbeite. Ja.
Es kann ein Ziel sein für nächstes Jahr, ja. Der Wettskandal in Italien ist dir ja wirklich ein grosses Anliegen. Du, wo ja auch gerne mal eine Wette platzierst. Darum, ich glaube, das müssen wir dann wirklich nächste Woche mal anpacken. Irgendwo zwischen Super League, Spitzenkampf und Champions League, wo weitergeht. Und ja, immer sich die Nazi weiter dreht.
Ja, genau. Nächste Woche ist nach dem Spitzenkampf in Super League und vor dem weltbesten Team, auf Bern kommt, mit Manchester City. Also ja. Wir werden einiges zu berichten haben. Was passiert bei Nazis, was passiert in der Bundesliga, Wettskandal. Ich freue mich.
Wenn bei der Nazi etwas passiert, können wir dann immer noch ein Special machen.
Absolut.
Sehr gut. Also, dann danke vielmals fürs Zuhören. Falls es euch gefallen hat oder ihr uns gerne zugelassen habt, dann dünnt doch euch auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens auch noch eine Bewertung hinterlassen. Das hilft uns auch, dass wir im Ranking vielleicht ein bisschen aufkommen und noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen haben. Es entwickelt sich laufend weiter. Das ist eine sehr coole Sache. Und sonst Feedback wie immer an feedback@20minuten.ch oder über die ganzen Kanäle, wo man uns inzwischen auch so gefunden und erreicht hat. Und ich habe übrigens noch ein lustiges Foto, das ich vielleicht auf Instagram teile in den nächsten 24 Stunden. Der Fabio Rauch hat gestern im Stadion in St. Gallen müssen ein WLAN-Passwort mit einem Dollarzeichen eingeben, worauf ich von über 10 Meter Entfernung gesehen habe, wie er ein Dollarzeichen gegoogelt hat.
Das logisch mir, hä? Das logisch mir, aber ich habe es tatsächlich nicht gewusst, wo ich das Finger auf der Taste tue. Dann habe ich gefunden, gehe ich es noch kopieren auf Google. Ist das ein very, very, very alter Mann, oder was?
Ich habe mich kaputt gelacht. Nein, es ist nicht alter Mann. Der Kollege neben mir hat genau das gleiche Problem gehabt und hat sich dann aber sehr gefreut, wo wir es ihm gezeigt haben. Darum, einfach lustig. Es ist einfach lustig, nimm es nicht persönlich.
Nein.
Ich habe Freude gehabt. Ich habe mich kaputt gelacht.
Ja, als Copywriter dann Bild. Ich wünsche dir in deinem nächsten Lebensjahr übrigens den Neymar im letzten Grund, damit wir das noch abgeschlossen haben. Und ja, stell das Bild auf. Das finde ich eine coole Idee. Vielleicht muss man nicht sehen, wie noch rauchen oder so, aber ja, ich bin gespannt.
Nein, rauchen tust du für einmal nicht im Stadion, obwohl es du eh von der Seite. So, gute Woche miteinander. Danke vielmals fürs Zuhören, gute Zeit und bis nächste Woche. Ciao, Fabio.
Tschüss, Tobi, tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.